Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli Dütschke und hier ist natürlich, wie kann es anders sein, the one and only, Stefan Koch.
Huhu, Olli.
Huhu, wie geht's?
Ja, soweit so gut, ja, also ich meine, ich muss ja jetzt nicht irgendwie großartig über meinen Gesundheits- und Geisteszustand elaborieren. Gerade über meinen Geisteszustand gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Deswegen muss ich meine nicht noch dazugeben.
Ja, vielleicht wollen das einige Hörer und Hörerinnen ja wissen. Ich weiß es nicht. Aber besser nicht, glaube ich. Könnte peinlich werden.
Ja.
Heute gehen wir mal wieder ins Frankenland, um der Frage wieder nachzugehen, besser Bier oder Wein in Franken. Das haben wir immer noch nicht geklärt,
oder? Ja, also wir gehen eigentlich nicht ins Frankenland, sondern derjenige, der heute unser Gast ist, ist ein Franke. Und zwar ein Oberfranke. War lange Zeit und wird eigentlich damit immer noch am stärksten in Verbindung gebracht, natürlich in Freak City.
Richtig. Obwohl, wir müssen heute auch über Rattelsdorf reden.
Ja, wir müssen auch über Rattelsdorf reden. Das ist sein Geburtsort, aber das ist ja in der Nähe von Freak City. Aber er hat im Prinzip für alle drei großen Bs gespielt im deutschen Basketball. Und er hat nicht nur mit Bamberg eine Meisterschaft gewonnen, sondern auch zum Abschluss seiner Karriere nochmal mit einem Club, zu dem er jetzt zurückgekehrt ist, aber eben nicht mehr als Spieler.
So, dann frag ihn doch die Frage aller Fragen.
Ich frage ihn die Frage aller Fragen, wobei ich kenne die Antwort schon, aber ich stelle sie trotzdem. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ich musste fast schon, ich habe es geahnt, dass diese Frage kommt. Die hat mir auch immer den Titel zum besten zweiten Namen in der Nationalmannschaft gekrönt. Dann durfte ich mir immer irgendwie was aussuchen als Nachspeise. Ich habe einen zweiten Vornamen, damit die Frage ist beantwortet, oder?
Nein, du musst ihn auch verraten, das tue ich es.
Du musst ihn schon nennen.
Nein. Also mein zweiter Vorname ist Ewald.
Ja.
Ja, da kannst du, glaube ich, nichts für, oder? Man hat dich nicht gefragt damals.
Nee, damals hat man mich gefragt. Ich habe auf jeden Fall keine Antwort geben können. Aber ich bin natürlich sehr stolz auf meinen Taufpaten und auch Onkel. Auf jeden Fall gab es da echt das ein oder andere Gelächter. Das ist ja immer so ein klassischer, ne, Move. Ey, alle Reisepässe werden eingesammelt und dann werden die zweiten Vornamen mal durchgestöbert und habe ich den einen oder anderen Titel gewonnen, wie erzählt.
Ich kenne tatsächlich nur Ewald Lienen als Berühmtheit, den Fußballer und Trainer mit dem Vornamen Ewald. Habt ihr noch einen auf der Pfanne?
Nee, tatsächlich nicht. Ne.
Guck mal, also, hätte berühmt werden können mit Ewald Heinmann.
Auf Anhieb nicht. Und sag jetzt mal, wer, wenn du der absolute Sieger mit dem zweiten Vornamen warst, wer war auf Platz 2 bei der Nationalmannschaft?
Also der Dirk heißt ja, glaube ich, Werner.
Ja,
das passt auch so ein bisschen dazu. Da bin ich echt überfragt. Ich glaube, ich war mit Abstand.
Okay, weil wir hatten ja auch schon den einen oder anderen aus deiner Nationalmannschaftsgeneration. Aber wir fallen jetzt auch nicht die gesamten zweiten Vornamen eines Wettmanns notieren müssen. Jetzt sag aber, wir wissen ja eigentlich schon längst, wer du bist. Jetzt sag's trotzdem nochmal für alle.
Ja, ich bin Steffen Hamann.
Steffen Ewald Hamann bist du.
Geht schon mal los. Bitte nochmal.
Und bin stolzer Franke, auch wenn ich jetzt mehr oder weniger in München zu Hause bin. Das Fränkische hört mir wahrscheinlich ab und zu mal durch. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon. Aber ich bin sehr stolz auf meine Heimat.
Bleiben wir mal bei den Namen. Steffen, kennst du Karl Fraß?
Karl-Fraß-Straße, sagt mir was.
Aha.
Die gab es bei uns in Rattelsdorf.
Ach, komisch.
Gibt es noch.
Karl Fraß war ein deutscher Agrarwissenschaftler. Aha. Und wenn man bei Wikipedia guckt und den Ort Rattelsdorf eingibt, gibt es tatsächlich unter Berühmtheiten in diesem Ort zwei Namen. Karl Fraß und Steffen Hamann.
Ich hätte jetzt fast gesagt, die Bäckerei, wo Dirk seine Brötchen immer geholt hat. Oder?
Aber du bist eine Berühmtheit, du bist eine Legende für diesen Ort.
Ich bin auch tatsächlich im goldenen Buch eingetragen, der Marktgemeinde Rattelsdorf.
So heißt es. Soll auch einer der schönsten Dörfer Deutschlands sein.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich hab das gelesen, ich war noch nicht da. Du warst da. Ist das nicht so schön da?
Doch, doch. Also ich
Wenn
finde
du da bist,
es
ist es schön.
genau. Da ging einiges verloren.
Wie groß ist ein Rattelsdorf?
Boah, ich glaube 2000 Einwohner mit der Marktgemeinde eben. Ich glaube, es sind 14 Ortsteile noch. Dann sind wir über 4000.
Boah.
Naja.
Was für New York, ey.
Und du musst dir überlegen, damals war Rattelsdorf in der zweiten Liga. Okay? Und das war so entstand ja auch die Liebe zum Basketball. Ich bin da jedes Wochenende mit irgendwelchen Dosen gefüllt mit so Kieselsteinen als Rassel und irgendwelche Ratschen von den Ministranten abgezogen, damit wir Lärm machen konnten. Da haben die in Breitengüßbach gespielt in der Halle
Ja.
als Rattelsdorf und es war für uns jeden Sonntag das Highlight, die Spiele der zweiten Liga anzugucken. Und so ist die Liebe auch zum Basketball entstanden. Also ganz klar meine Vorbilder in Rattelsdorf gewesen und dann natürlich auch einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate konnte man sich's leisten, nach Bamberg zu gehen und so Armin Andres und so spielen zu sehen, ne? Also das war schon sehr besonders.
Jetzt waren deine Vorbilder dann damals wirklich in deiner Jugend die Spieler aus Rattelsdorf, die du in Breitengüßbach gesehen hast und aus Bamberg und weniger wirklich die ganz großen Namen aus der NBA?
Ja, klar, weil, ja, also Michael Jordan zum
Wer
einen.
ist das? Wer ist das?
Wohnte
Ich
auch in
meine,
Rattelsdorf.
das war ja alles nicht so einfach wie in der heutigen Zeit. Also so ein VHS-Kassette zu bekommen von Michael Jordan war was Besonderes so, ne?
Ich
Und
weiß.
die hat man sich dann zigmal reingezogen. Es ist nicht so, hey, ich gehe auf Instagram oder YouTube und ziehe mir die ganzen Highlights rein, sondern wenn du so eine amerikanische VHS-Kassette hattest mit Airtime hieß die, glaube ich, oder Playground oder was auch immer, die hat man sich halt dann immer wieder reingezogen. Und hat die Moves nachgemacht, die da im Video waren. Aber grundsätzlich, klar, Michael Jordan war das Idol meiner Zeit in der Jugend. Aber wichtiger für mich war immer so, dieses Live-Erlebnis zu erleben. Und ich dachte mir so, boah, jemals in dieser Halle zu spielen vor 500 oder 800 Zuschauern, das wäre mein größter Traum so. Das war für mich eine Riesenwelt. Und dann irgendwann mal ja, vor 20.000 zu spielen, das hätte ich mir nie erträumen können. Aber für mich war das damals schon so einfach. Ey, ich will einfach mal vor meinen Freunden und Familien und der Gemeinde Basketball spielen. Und das hat mich so angetrieben, dass ich mich da irgendwie auch ja, motiviert habe, dann irgendwann mal oben dabei zu sein.
Olli hat ja nachgeguckt bei Wikipedia bezüglich Rattelsdorf. Ich habe nachgeguckt bei Wikipedia in deinem Profil bei Wikipedia und da steht was sehr Interessantes.
Soll ich dir sagen, was du mich jetzt fragen willst?
Du weißt es. Dann
Ja.
Frag du dich mal selbst.
frag dich selbst.
Also, die Frage lautet, ob ich 1,86 bin oder 1,94.
Genau, da steht tatsächlich drin, in deinem Profil steht tatsächlich drin, du bist doch keine 1,86, du bist deutlich über 1,90. So, aber wie kommst du, dass da drin steht, deine Größe, die Angaben zu deiner Größe variieren zwischen 1,86 und 1,95? Ich hab mein altes Scouting-Reports bei uns geguckt. Also du warst nie in keinem Scouting-Report von uns kleiner als, glaube ich, das Kleinste, was du gelistet war 1,92.
Ja, definitiv habe ich das schon ein paar Mal gehört. Ich habe mir auch eine Antwort überlegt. Nach Niederlagen, weißt du, wenn man so ein bisschen mit dem
Ah.
Kopf nach Hause geht, ist man wahrscheinlich 1,86. Aber meine tatsächliche Größe ist 1,94. Aber wer das da reingeschrieben hat und ich habe es ein paar Mal gehört, dass es so drin steht, aber wer das da so verfasst hat, weiß ich nicht. 1,94 wurde ich das letzte Mal gemessen.
Gut. Gut, du hast jetzt gesagt, ne, hättest dir nicht träumen lassen, oder es war dein Traum, vielleicht da vor 800 Zuschauern mal in der zweiten Liga zu spielen, dann am Ende wurden es 20.000. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war für dich, nicht jetzt im Rückblick, aber zum Zeitpunkt des Erlebens, der größere Moment, dein erstes Bundesligaspiel für Bamberg oder dann der Gewinn der ersten Meisterschaft?
Ja, das ist immer ganz schwer, so ein bisschen einzuordnen. Also jeder Moment hat irgendwie was für sich, wie ich auch jedes Bundesligaspiel oder Länderspiel so gefeiert habe, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, was es bedeutet, Profi zu werden, was da alles dazugehört. Insofern muss man echt dankbar sein für jedes Spiel, das man auf dem Parkett zelebrieren darf. Aber natürlich erinnert man sich an Momente, die erste Meisterschaft 2005 mit Bamberg war sicherlich ein ganz, ganz großer Moment in meiner Karriere, weil man eben die 2 Jahre davor im Finale verloren hat. Einmal gegen Alba und dann einmal gegen Frankfurt. Und dann beim dritten Anlauf, der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben, dann in der Heimatstadt eine Meisterschaft zum ersten Mal für diesen Verein zu gewinnen. Das war schon sehr, 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 sehr besonders. Aber auch das erste Spiel, wo ich dann die ersten Minuten auf dem Parkett stand, in der Graf-Stauffenberg-Halle, damals noch in der ersten Liga, das werde ich auch nie vergessen. Oder auch wie so das erste Länderspiel. Das sind so Momente, die prägen einen. Aber wie ich schon gesagt habe, jede Sekunde da auf dem Parkett ist nicht selbstverständlich.
Warum sind die Franken eigentlich so basketballbegeistert? Ist ja nicht
Ja, ich
nur
glaube, es liegt an.
Rattelsdorf, sondern ganz Franken.
Ja, ich glaube, es liegt halt viel an der Tradition, die Bamberg halt hat. Der Basketball in Bamberg hat eine große Tradition und es ist ja dann entstanden über die Amis, ne, in der US-Kaserne. Und da war Bamberg eigentlich immer in der ersten Liga. Und als Bamberger geht man halt in die Halle und guckt sich Basketball an. Und man hat immer eine gute Stimmung gehabt. Und ich glaube, das beflügelt halt einen auch so ein bisschen, ne? Und warum viele Talente aus der Region kommen, weiß ich nicht, aber man fühlt sich da einfach wohl. Und ich glaube, wie ähnlich wie bei mir, hat man sich dann auch so die Idole geschnappt und hat das Ziel auch, vor so ein Publikum zu spielen. Das ist so ein bisschen die Antwort, die ich vielleicht so geben könnte.
Hattest du
Jetzt
dann
geht
eigentlich, du hast ja gesagt, als Rattelsdorfer geht man immer zum Basketball und das war immer ein Highlight und du wolltest selber spielen. Hattest du dann auch immer Talent oder musstest du auch richtig hart arbeiten, um dahin zu kommen, wo du dann gekommen bist?
Talent ist das eine und also man muss unterscheiden zwischen Talent. Also Talent ist, einen Wurf zu besitzen, Ballhandling und so, aber ich finde, Talent ist auch Disziplin, Respekt, Ehrgeiz. Das sind Sachen, die eigentlich Talent ausmacht, weil die anderen Sachen kannst du mehr oder weniger trainieren, das andere musst du irgendwie mitbringen. Und ich war immer, ich sag's mal so, die Kampfsau. Ich musste mir immer alles erarbeiten. Also ich war kein Julius Jenkins, der in die Halle geht, ohne zu schwitzen. Und am Samstag, Sonntag hat er performt. Ich musste immer hart für arbeiten, um am Wochenende performen zu können und mir alles erarbeiten. Insofern wurde mir ein gewisses Talent mit in die Wiege gelegt, aber der größte Teil kam schon über Kampf, über Training, über Einstellung, über Biss. Ich meine, das niemals aufgeben, auch in einer gewissen Art und Weise, zu gewissen Zeitpunkten, das gehört auch dazu. Und ich muss sagen, es gab viel, viel größere Namen in der Zeit als Jugendspieler, die es dann nicht geschafft haben, eben weil die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, nicht hatten. Und ich bin ja insofern, wusste ich immer, was ich kann. Und ich wusste aber auch, was ich dafür tun muss, eben da zu spielen, wo ich gespielt habe.
Du hast jetzt gesagt, du musstest über Kampf kommen, über Biss. Du warst jemand, der sehr intensiv und hart verteidigt hat. Und durch deine Art zu spielen, warst du auch oftmals in fremden Hallen eine Art Reizfigur. Ja, das hieß ja, der Steffen Hamann kann austeilen, aber nicht einstecken, der floppt mal gerne. Hat dich das getroffen? Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst?
Ja, anfangs schon, als junger Spieler, anfangs schon. Was mir sehr geholfen hat, ist das Gespräch mit Dirk Baumann damals. Der war ja mein Trainer lange in Bamberg. Und er hat dann auch gemerkt, so, wow, okay, der Junge, der hat was, der hat Biss, der hat keine Angst, der beißt sich da durch, der gibt alles für seine Mannschaft. Dann hat er schon gemerkt, so, dass es so ein bisschen an mich rangekommen ist, dass man mich in Auswärtshallen ausgepfiffen hat und Steffi Hamann genannt hat oder was auch immer. Und dann hat er mich zur Seite genommen, hat er gemeint, Steffen, wie fändest du es, wenn du überhaupt nicht wahrgenommen wirst? So, ich so habe kurz überlegt, ja, wäre natürlich auch nicht schön in so einem Sport oder in einem Job, wo man eben auch was zeigen will. Und er hat mir so erklärt, dass es das so eine gewisse Anerkennung ist der Fans von der anderen vom Gegner, dass du wahrgenommen wirst als jemand, den die aus dem Spiel nehmen wollen. Und das habe ich so ein bisschen für mich dann auch mitgenommen und so, okay, ja, hat er recht, ich gebe alles für meine Mannschaft, was anderes kann ich eh nicht machen. Und wie die Gästefans reagieren, das liegt dann nicht in meiner Hand.
Wir haben vorher, oder wir sind jetzt ja gerade beim Thema Talent gewesen, ja. Ich finde schon, dass du auch spielerisch viel Talent mitgebracht hast. Das Einzige, was du nie so ganz in deiner Karriere stabilisieren konntest, war dein Wurf. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, weil ich fand, technisch sah der gar nicht schlecht aus.
Stefan, das Schlimme ist, mein Wurf war gut. Mein großes Problem war, ich war ja schon lieber oder ein Spieler, der lieber gepasst hat. Und jedes Mal, wenn ich den Ball bekommen habe und ich bin hoch zum Wurf, habe ich geguckt, ob noch irgendwo jemand freisteht. Okay. Ich hatte nie diesen, fuck it, I'm the shooter.
Ja.
Ich hatte immer, also ich will jetzt nicht sagen bei jedem Wurf, aber ja, ich hatte immer den Gedanken in meinem Kopf so, ey, wo steht mein Mitspieler noch besser in der Ecke oder was auch immer. Und das beeinflusst, und das, bei mir kam das nie richtig in den Kopf so, ey, Mann, du erarbeitest dir alles, also nimm dir auch diese Würfe, die du kriegst. Und das war schon so ein bisschen dann so auch in meinem Kopf drin, nie frei zu werfen. Es gab natürlich auch Zeiten so, damals noch in der zweiten Liga mit Bayern, da habe ich das grüne Licht gehabt, da habe ich Verantwortung übernommen, dann habe ich auch über 42% Dreier geworfen, glaube ich. Also ich konnte das schon.
Ja, eben.
Das war nur in meinem Kopf so, ey, pass first, geil.
Woher hast du das denn bekommen, diesen Gedanken?
Das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich eben ein Teamplayer bin und mich nie zu wichtig genommen hat. Und wie gesagt, ich wusste, was ich kann. Ich wusste auch, dass ich nur erfolgreich sein kann mit meinem Spiel, mit einer intakten Mannschaft. Und insofern bin ich vielleicht auch so erzogen worden, ne? Da kommt ja immer alles viel, kommt viel dazu. Und die Coaches haben da auch immer Wert drauf gelegt oder haben es ja auch geschätzt, dass jemand da ist, der sich für die Mannschaft opfert. Und das habe ich gern gemacht und habe auch überhaupt kein Problem damit. Ich wusste, dass ich Dreier werfen kann, aber habe es vielleicht zu wenig eigensinnig gedacht.
Wie viel Egoismus muss man denn haben? Du hast ja auch viel mit jungen Basketballern zu tun. Sagst du denen dann lieber, nee, lieber den Pass, sei Teamplayer, oder lieber, nee, sei mal richtig egoistisch, mach das, was du denkst.
Ja, das gibt natürlich immer eine Grenze, ne? Du musst da schon auch ein bisschen auf dich schauen, du musst ja auch deine Position irgendwie schützen. Also nur ja, jemand anders und jemand anders macht es für dich, das geht nicht. Du musst schon auch der Mannschaft was mitgeben, und das waren halt eben andere Dinge als Scoring. Also ich hatte schon auch meine Saisons, wo ich Spiele hatte über 20 Punkte und im Schnitt mal 11, 12 gemacht habe über ein Jahr, das ging schon, aber dafür war ich nicht Teil der Mannschaft. Also der Trainer baut ja seine Mannschaft, Stefan, das weißt du besser als ich, baut er seine Mannschaft auf, ey, hier, das ist mein Scoring-Guy, das ist mein Big Man, der im Post-Up den Ball bekommt, und ich bin der Verteidiger, ich spiele mit zwei Schützen auf dem Feld. Also, und ich, das war eben meine Rolle. Ich war jetzt nicht der, den man eingekauft hat und sagt, ey, der gibt mir jedes Spiel 15 Punkte. Das war ich nicht. Mhm. Und Egoismus gehört auch dazu, zu dem Sport. Ich meine, jeder weiß selber, ey, da hinter dir warten sehr viele Jungs, die deine Position haben wollen, vor allem wenn du für große Vereine spielst. Insofern musst du schon auch Ellbogen raus und musst auch schauen, dass, ja, dass dein Job quasi nicht gefährdet ist, ja, klar.
In Bamberg war dein Job ab einem gewissen Zeitpunkt nicht gefährdet. Du warst der Junge aus der Stadt und du hast vor allen Dingen auch ganz, ganz starke Leistungen abgeliefert. Trotzdem hast du dich 2006 entschieden, ich probiere es Ausland, bist nach Bologna. Was war der Hintergrund?
Das war wahrscheinlich so ein Mix aus vielen Dingen so, weil Bamberg war dann doch ein bisschen klein, war ein bisschen viel, und der Trubel war groß, ja, egal wo du hingegangen bist. Du hattest keine Zeit, sich mit Freunden so richtig unterhalten, weil immer irgendwas los war, Leute sind gekommen. Also gar nicht negativ gemeint, sondern das ist was Positives. Aber irgendwann war das halt viel nach der Zeit, die wir sehr erfolgreich waren mit der Meisterschaft 2005. Dann war der Hype natürlich riesengroß in Bamberg. Und dann musste ich einfach mal für mich auch so raus, einfach mal was Neues erleben. Vielleicht auch den Marktwert so ein bisschen erhöhen. Das hat auch natürlich dadurch geholfen, auch mal einfach weg zu sein und nicht immer der Prophet im eigenen Land zu sein, so, ne? Das hat mir gut getan. Es war ein kürzeres Intermezzo als geplant. Ich habe mich sehr wohl in Italien gefühlt. Der Trainer war auch super am Anfang. Dann wurde der Trainer gewechselt. Ataman kam dann nach Bologna. Und die erste Frage, die mir stellt, so, wer bist du eigentlich? Dann wusste ich schon, in welche Richtung das geht. Jedes Spiel mit ihm habe ich 8 Minuten gespielt, ob ich gut gespielt habe, schlecht gespielt habe. Immer, ich habe jedes Spiel 8 Minuten gespielt, und ich war da ein junger Spieler und habe gesagt, pass auf, ich habe hier noch 2,5 Jahre Vertrag. Ich will kein Pfennig Geld, ich will einfach nur wieder raus und ich will spielen. Der Verein wollte mich halten, hat mir aber auch keine Steine im Weg gelegt, und dann wieder nach Bamberg zurückzuwechseln. Das Witzige an der Sache war, dass der Ataman nach 4 Wochen, als ich gegangen bin, auch wieder gefeuert wurde. Also, weiß
Ja.
nicht, wer den größeren Verlust hatte dann.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber als für dich klar war, und unter Attermann geht es nicht mit den 8 Minuten pro Spiel, war Bamberg da dein erster und vielleicht auch einziger Gedanke? Oder hast du gesagt, naja, ich wollte eigentlich nicht der Prophet im eigenen Land sein, jetzt gehe ich nach einem halben Jahr schon wieder zurück, nicht mal lieber schauen, ob es vielleicht doch woanders in Italien oder im Ausland was gibt? Wie war da deine Herangehensweise in dieser Situation?
Aber wie immer, ich hab da keine großen Pläne gehabt. Das hat einfach zusammengepasst. Dirk hat das schon selber, also Dirk war ja noch Trainer in Bamberg, hat dann gemerkt, in Italien läuft es nicht so rund mit dem neuen Coach. Dann hat er natürlich gleich mal einen Kontakt aufgenommen. Bamberg lief es nicht rund. Ich glaube, die waren damals 10. oder 11. in der Tabelle. Und dann kam eins zum anderen. Also dann haben wir gesprochen. Ich habe mit dem Verein in Bologna gesprochen, mit den Agenten, und dann hat sich Bamberg als sinnvoll ergeben, weil es eben dort nicht lief. Mir lag immer oder liegt immer noch Bamberg am Herzen, und zu dieser Zeit ja, hat es alles dann zusammengepasst. Und dann kam ja noch Casey Jacobsen dazu, als ich gewechselt bin, und dann sind wir in diesem Jahr dann wieder Meister geworden. Also insofern war das schon ein vernünftiger Schritt, auch ins Ausland zu gehen. Wieder zurückzukommen habe ich nicht bereut, weil es einfach stimmig war damals, und zu dieser Zeit genau der richtige Move wieder.
Du hast gesagt, ihr seid dann wieder Meister geworden 2007. War dann aufgrund dieser Erfahrung, nämlich in Bologna, Trainerwechsel, du kannst das im Ausland nicht so genau kalkulieren, plus der Gewinn der Meisterschaft, für dich das Thema Ausland endgültig abgehakt? Oder ist es dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen ein Zufall, oder ist es einfach eine Sache gewesen, dass sich nichts mehr ergeben hat, dass du diesen Schritt nicht nochmal unternommen hast?
Also wirklich, mein Ziel war immer, für die besten Mannschaften in Deutschland zu spielen, und das Ausland war für mich eigentlich auch mit Bologna, war das war nicht proaktiv, ich war nicht auf der Suche, sondern hat sich auch ergeben, damals mit der Agentenschaft in Bamberg, mit dem Martinus. Wir waren zusammen essen und waren auch befreundet, und dann kam eben dieses Thema Bologna auf und 42, ein großer Verein. Also ich war jetzt nie so, ey, habe mit meinem Agenten gesprochen, ich will irgendwo anders hin, ich bin hungrig nach was Neuem. Überhaupt nicht. Also mein Ziel war immer, ey, Bamberg oder einen anderen Top-Verein in Deutschland, aber nie proaktiv. Also ich habe das echt wirklich, das kam alles wie so oft alleine auf einen zu, und so war das. Auch mit dem Wechsel wieder nach Bamberg, und nach Bamberg ist ja die Geschichte dann mit Alba aufgekommen. Das kam auch mehr oder weniger durch Zufall so.
Heißt, was ist denn der Zufall? Was ist da passiert? Bist du aus Versehen eingeschlafen im Zug in Berlin aufgewacht und ach,
Genau, ja.
Beispiel.
Nee, ich habe, das war ja auch mit Marco Pesic. Damals hat er seine Spieleragentur Lumani aufgebaut, und ich war sein erster Spieler quasi. Und er hat mich angesprochen, so, hey Steffen, für dich ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen in Deutschland, und wär's interessant für dich, auch mal für Alba Berlin zu spielen. So. Ich so, ja, weiß ich nicht, ich bin Bamberg verbunden und so, und dann viele Gedanken gemacht und dann wieder gesprochen mit Marco, und dann wurde das Bild wurde immer bunter, sag mal so. Und dann ja, kam natürlich auch ein schönes Angebot aus Berlin. Vielleicht auch nochmal zu erwähnen, das war kein Cent mehr, als ich damals in Bamberg angeboten habe, bekommen. Insofern war das kein finanzieller Wechsel, sondern für mich persönlich und sportlich auch die nächste Herausforderung zu suchen. Und dann hat sich das mit Berlin ergeben. Und auch das war vielleicht nicht alles so rund, wie ich mir das erfüllt oder ausgemalt habe. Wir haben keine Meisterschaft gewonnen, nur einen Pokal. Und das wurmt mich bis heute noch.
Wie haben dich denn die Berliner Fans angenommen und aufgenommen? Weil ich sag mal, Bamberg-Berlin war ja damals durchaus eine Rivalität, mit ordentlich Feuer unterm Dach.
Ja, also ich muss sagen, die Berliner haben mich gut aufgenommen. Was mich sehr enttäuscht hat, ist, wie die Bamberger Fans reagiert haben. Das ging dann zum Teil schon unter die Gürtellinie. hat mir natürlich auch sehr wehgetan im Herzen so, weil das war meine Familie so. Jeder Fan irgendwie war mit mir auch tight, ja, in Bamberg, und jeder hat mich da geliebt. Und dann wechsle ich aus, ja, welchen Gründen auch immer, zu Alba. Ich kann die Fans verstehen, dass die sauer sind und die hätten mich gerne da behalten. Aber was dann da zum Teil da passiert ist, das war dann doch ein bisschen viel. Also als dann Bamberg das erste Spiel hatte in Berlin, kamen die ganzen Fans und haben mich halt so als Riesenpappfigur, als Cheerleader irgendwie entblößt und so, ne? Und das hat dann schon sehr weh getan, muss ich ehrlich zugeben.
Ich kann mich erinnern, es gibt ja auch jemanden, der ist den umgekehrten Weg gegangen, Mietert. Und ich kann mich an sein, ich war in der Halle bei seinem ersten Spiel in Bamberg. Und er wurde eingewechselt nach 5 Minuten. Und die Heimfans, die Bamberger Fans, haben Mietert Demirel ausgepfiffen.
Ja, ist nicht schön, finde ich. Auch der Sven Schulze genauso, ne? Also das ist dasselbe Thema. Und Fans müssen, also wir verstehen die Fans natürlich auch so, ne? Man ist eng, aber die Fans müssen auch den Spieler verstehen, so dass sie natürlich auch Druck haben, neue Sachen erleben wollen, Herausforderungen zu finden, sich auch menschlich zu entwickeln. Das müssen die Fans verstehen. Also es ist jetzt nichts gegen Bamberg, das ist ja, sondern eher ein Schritt für einen selber, so, den man geht.
Ich habe als Vorbereitung auf diesen Podcast mal für mich versucht zu visualisieren, Steffen Hamann im Berliner Trikot. Und ich sage jetzt mal so, für mich war das so ein bisschen ein kleines sportliches Missverständnis, weil ich erinnere mich an relativ viele Plays, in denen du einfach nur einen Entry Pass gespielt hast. Der Ball ging zu Julius Jenkins, der nicht schwitzen muss, um am Wochenende zu performen. Und du bist als Spot-Up-Shooter in die Ecke. Und eigentlich hättest du auch genau umgekehrt sein müssen. Du hättest das Pick and Roll laufen müssen und Julius auf Spot-Up. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal so, hast du das ähnlich wahrgenommen?
Ja, absolut. Also das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir keine Meisterschaft gewonnen haben.
Ja.
Ich glaube, dass wir als Mannschaft alle nicht ganz performen konnten, so wie wir es eigentlich wollten und konnten und unsere Stärken haben. Also One-Up hat mir die ein oder andere Nacht schon gekostet. Also das war der Play-Call, den ich da immer angesagt habe, One-Up, der natürlich auch von der Seitenlinie außen kam. Und ja, von dem, also es gibt immer noch so ein, zwei Jungs, mit denen man engen Kontakt hat aus der Zeit, und OneUp ist auf jeden Fall in der einen oder anderen WhatsApp-Chat-Gruppe noch als Belustigung drin, ja. Nee, aber ja, also sportlich habe ich mir da auch natürlich mehr erwünscht, dass wir da eben auch mit der Mannschaft, die wir damals hatten, es war ja schon sehr, sehr starke Mannschaft. Wir waren europäisch gut, waren im ersten Jahr im Eurocup im Finale, haben das dann verloren. Auch Euroleague haben wir gut performt. Nur national waren wir, glaube ich, mit dem Stil, den wir gespielt haben, einfach sehr leicht zu durchschauen. So, wir hatten Probleme damals gegen Paderborn in den Playoffs, weil wir einfach nicht taktisch uns umgestellt haben und immer wieder das gleiche System gelaufen sind. Auch in der Verteidigung wurden wir ausgespielt. Also, ich will da jetzt nicht zu sehr haten. Es liegt natürlich auch dann auch immer an den Spielern, aber wenn man da so einigermaßen zu sehr eingezäunt wird, ist natürlich auch schwer, dann sein ganzes Potenzial zu entfalten. So.
Du hattest, glaube ich, einen Dreijahresvertrag unterschrieben, bist dann nach 2 Jahren nach München zu den Bayern gegangen in die Pro A. War Dirk Bauermann der Grund für dich, das zu machen?
Erstmal war Alba der Grund, warum ich nur 2 Jahre da war. Mir wurde damals, hatte ich das Gespräch mit Luca, dem Coach damals, nach der Saison: Hey Steffen, du wirst nächste Saison unser Kopf, ich werde eine Mannschaft um dich herum bauen. Aber überleg dir, ob du diesen Sommer, ich glaube, es war eine Weltmeisterschaft, eine WM für Deutschland spielst, oder lieber voll die Vorbereitung mit Alba Berlin spielst. Ich so, okay, ich überlege mir das und gebe dir Bescheid. Bin dann nach Bamberg gereist, habe ihn dann nach 5 Tagen, glaube ich, Bescheid gegeben, dass ich Nationalmannschaft spielen will im Sommer, weil das für mich das Größte war. Und 3 Tage später hat er mich nach Berlin berufen, ins Office, und hat mir in 30 Sekunden mitgeteilt, dass die Zeit in Alba Berlin vorbei ist. Und ich durfte, also dann wollte ich natürlich auch Stellung nehmen zu dem Ganzen und hinterfragen, warum. Das durfte ich nicht. Der Rest wird mit Agenten geklärt und mit dem Verein. Ich so, okay. Das war ein 30-Sekunden-Gespräch. Und dann war auch die Zeit für mich bei Alba Berlin beendet, was aus heiterem Himmel kam, sage ich mal, nach dem ersten Gespräch. Aber diese Nationalmannschaft habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und wollte da unbedingt performen für Deutschland. Mehr oder weniger hat man sich dann gut geeinigt. Wie der Zufall es will, kam das Projekt Bayern München dann auf. Natürlich war Dirk Baumann ein großer Pfeiler oder große Säule für das Projekt. Für mich war klar, wenn ein Mann wie Dirk Baumann nach München kommt, dass es da auch Hand und Fuß hat, was da gesagt wird und nicht irgendwie, okay, wir probieren es mal und wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Aber die hatten schon ein langes Konzept, das auch natürlich sich durchgesetzt hat. Und für mich war es dann klar, den Schritt zu gehen, auch in die zweite Liga, ja.
Kurze Nachfrage nochmal. Du hast eben so wunderbar erzählt, dass du so ein Teamplayer bist, lieber den Pass spielst, im Sportlichen. Wie bist du mit solchen Rückschlägen umgegangen, mit so Ohrfeigen? Da ist ja kein Team oder doch, was dich da aufgefangen hat. Hast du das alleine mit dir klar gemacht? Weil du wirkst ja wie so ein, Entschuldigung, Sonnyboy, sonniges Gemüt, immer gut drauf. Aber wie verpackst du so Rückschläge?
Ja, natürlich trifft einem das immer ganz, ganz hart, solche Momente. Aber ich hatte auch abseits vom Basketball ein sehr gutes Team und es ist halt eben Familie und Freunde, die konnten das immer ganz gut einschätzen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und das hat mir damals tatsächlich immer geholfen, weil das sind ehrliche Leute, mit denen man aufgewachsen ist und die sagen dir auch immer ehrlich ihre Meinung und versuchen dir nicht irgendwie was schön zu reden, sondern sagen dir halt einfach klipp und klar, wie es ist und so und dann sagen die Mund abwischen, weiter geht's und so bin ich auch immer an die Sache rangegangen. Klar, brauche ich dann meine Auszeit, bin dann irgendwo in Urlaub mal so 5 Tage alleine geflogen, mich gesammelt. Diese Momente braucht man schon, aber ich habe immer ein sehr stabiles Umfeld neben dem Sport auch um mich herum gehabt und das hilft einem natürlich enorm.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Olli hat gerade von Enttäuschung gesprochen. Du bist mit den Bayern dann aufgestiegen und seit 2014 deutscher Meister geworden, mit dir als Kapitän. Danach ging es dann für dich aber in München nicht weiter nach dieser Meisterschaft. War das auch eine Enttäuschung?
Ja, habe ich mir auch anders ausgemalt. Ich hatte dann, aber also kein böses Blut, gar nichts. Ich hatte dann ein Gespräch mit Svetislav Pesic nach der Meisterschaft, 1, 2 Wochen danach. Ich dachte, da geht es um Planung für nächste Saison und wie wollen wir die Mannschaft aufbauen. Das ging dann auch in die andere Richtung. Hat er mitgeteilt, so Steffen, vielen Dank für alles. Für dich ist die Reise hier beendet und manchmal muss man auch oder muss jemand anders auch Entscheidungen treffen für einen. Das wird ja das dann für mich getan. Also der Stein hat mich auch hart getroffen, weil ich eben schon noch vorhatte, 1, 2 Jahre mit München zu spielen. Und vor allem nach einer Meisterschaft dann nochmal versuchen, den Titel zu verteidigen, ist auch immer was Besonderes. Aber da ging die Reise auch nicht weiter. Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, Mund abwischen, weiter geht's, ne?
Trotzdem bist du danach nach München zurückgekehrt als Jugendtrainer. Jetzt bist du in noch einer weiteren Funktion oder einer anderen Funktion dort tätig. Darüber sprechen wir gleich. Ist München mittlerweile sowas wie deine zweite Heimat? Also der Franke in der bayerischen Landeshauptstadt mit zweiter Heimat?
Ja, kann man schon so sagen. Jetzt sind es fast schon 14 Jahre, die ich in München bin. Ich fühle mich hier sehr wohl, toller Freundeskreis, tolle Leute, sehr schöne Stadt natürlich, ist nicht weit von Bamberg. Das sind natürlich alles Faktoren, die für München sprechen, und ich bin sehr happy hier. Mein kleiner Sohn wächst hier auf, wir fühlen uns alle hier sehr wohl. Man weiß nie, wo die Reise hingeht. Ich bin natürlich auch dem Verein sehr dankbar. Wie gesagt, es war kein böses Blut, das war damals eben halt das Business. Insofern muss ich auch dem Verein natürlich dankbar sein, mir dann nochmal die Türen zu öffnen, mir die Chance zu geben, mich neu auszuprobieren als Jugendcoach, was mir natürlich sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ist ja auch immer so ein Punkt, so als Jugendtrainer schön und gut, aber da verdienst du jetzt auch nicht das große Geld. Durch meinen Namen und durch die Ehrung hier mit meinem Trikot in der Hallendecke hat man da wahrscheinlich ein besseres Standing. Und insofern bin ich da sehr, sehr glücklich, was der Verein im Nachhinein auch für mich möglich gemacht hat. Jetzt in neuer Rolle als Markenbotschafter, sehr viele coole Aufgaben, neuer Sektor, der quasi jetzt in der Basketballabteilung aufgemacht wurde, um eben auch das ganze Projekt mit dem SAP-Garten, der in der kommenden Saison kommen wird. Das sind alles so Themen, die glaube ich, wichtig sind für den Verein. Und ich glaube, da gehört auch so ein Mann, der von erster Sekunde an dabei ist, dazu. Genauso wie ein Damon Green, der auch ein Gesicht des Vereins ist, halt als Trainerfunktion. Also das spricht natürlich auch Bände für den Verein, dass eben der Verein auch für solche Persönlichkeiten wie uns beiden da ist.
War das denn damals so, dass der Verein zu dir gekommen ist und gesagt, hey Junge, hast du nicht Bock, bei uns den Nachwuchs zu trainieren, oder war das eine Idee von dir?
Das war auch so ein Mix von beiden. Ich bin dann nach der Zeit im Bau noch wieder nach München zurückgekommen. Der Verein hat mir direkt angeboten, so, ey, komm, probier dich mal ein bisschen aus hier im Büro, im Sponsoring, Marketing. Alles ausprobiert, hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Und dann kam ein Jugendtrainer, der Florian Bedell, bei mir im Büro vorbei, sagt, ey Steffen, wir haben heute Nachmittag Training, wäre cool, wenn du einfach mal mit den Jungs so ein bisschen was teilst oder vielleicht ein, zwei Übungen machst. Und ich so, boah, weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Turnschuhe anziehen kann. Dann habe ich es aber gemacht, und es hat mir so viel Freude gemacht, nach einem, ja, fast, ich glaube, 7, 8 Monaten Abstand zur Basketballhalle, hat das Feuer wieder so angefangen zu knistern, und seit dem Tag an eigentlich hat mir das wieder viel Freude gemacht, in der Halle zu stehen, und dann hat mir der Verein eben freigestellt, so, ey, willst du im Büro weitermachen oder willst du dich jetzt mal als Jugendtrainer probieren? Und dann habe ich mich für Jugendtrainer entschieden und habe das jetzt auch die letzten 7 Jahre gemacht, meine A-Lizenz erarbeitet, würde ich schon fast sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, da als aktiver Spieler auch ein ordentlicher Trainer zu sein. Und jetzt mittlerweile trainiere ich die U15-Nationalmannschaft, was mir sehr viel bedeutet, weil ich will den Jungs da echt viel zurückgeben, was ich in meiner Zeit auch gelernt habe.
Wenn du diese Jugendlichen vergleichst, gerade jetzt bei U15, mit dir, als du in dem Alter warst, was ist da anders als zu deiner Zeit, als du 13, 14 warst?
Einiges. Ich glaube, das Handy spielt da eine große Rolle. Das muss man schon sagen. Auch, ich glaube, der schulische Stress ist ein bisschen höher geworden. Was auch ein großer Unterschied ist, ist so in der Großstadt wie München im Vergleich zu Bamberg, wo du halt einfach lange Wege hast. Das ist gar nicht zu unterschätzen, dieses Thema, wenn Jungs echt Stunde 15 mit der S- oder U-Bahn irgendwo in eine Halle reisen, und in Bamberg bist du in 15 Minuten überall. Da musst du schon viel Opfer bringen, so als Jugendspieler. Aber ich glaube schon, dass wir damals härter waren, mehr Biss hatten als die Jugend heute. Was das Problem so ein bisschen an der Jugend heutzutage ist, dass halt viele von außen mitsprechen über Instagram, Facebook, ja, die ganzen Agenten, das gab es ja damals alles bei uns nicht, machen die Jungs, glaube ich, auch ein bisschen verrückt. Jeder will da ein bisschen mitsprechen. Es wird sich dann viel ausgeheult irgendwie im Hintergrund, und vielleicht musst du doch einen anderen Weg suchen, einen anderen Verein, oder es wird auf den Trainer geschimpft. Solche Gedanken hatten wir damals einfach nicht. Egal, was der Trainer gesagt hat, war für uns Gesetz. Wenn der Wolfgang Heider mir was gesagt hat, ob ich es richtig oder falsch gefunden habe, selbst darüber habe ich nicht nachgedacht, sondern ich dachte, okay, ich gehe den Weg, den der Coach an der Seite sagt, Punkt aus. Und Da gab es nicht irgendwie ein Getuschel hinter den Rücken, so, aber bei dem ist so und bei dem ist anders und gab es nicht. Punkt aus. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied heutzutage. Hey, aber mit diesen Situationen, also die werden wir nicht ändern können, sondern muss man lernen, umzugehen einfach als Coach. Muss man halt Wege finden, den Jungs halt trotzdem irgendwie zu vermitteln, so was wichtig ist. Ne?
Von der Qualität und Quantität spürst du, dass da immer mehr werden? Stichwort Weltmeisterschaft, und haben die noch mehr Bock auf Basketball? Oder muss man die suchen? Oder?
Also Qualität erstmal ist meilenweiter Unterschied. Also was die Jungs mittlerweile in dem Alter können, ist schon brutal gut. Also damals wussten wir nicht mal, wie man einen Dreier schmeißt. Mit 14 heutzutage ballern die Dreier um die Ohren im Spiel und machen Basketball-Plays. Das gab es zu unserer Zeit damals nicht. Quantität, es wird mehr und mehr. Also das merkt man schon, dass Basketball klar, durch die beiden Meisterschaften, also Bronze bei der EM und WM Gold, schon nochmal einen extremen Push gegeben haben. Vor allem auch hier so auf Streetballplätzen und Breitensport, Basketball, überall in den Schulen wird wieder Basketball gezockt. Das merkt man schon, ja.
Wie stellst du dich denn als Trainer auf? Also wie positionierst du dich den Jugendlichen gegenüber? Du hast gesagt, es hat sich viel verändert. Hat sich dadurch aus deiner Sicht auch die Position des Trainers verändert? Passt du die an im Vergleich zu dem, wie sich deine Trainer verhalten haben?
Ja, ich habe, glaube ich, oder ich nehme von jedem so ein bisschen was mit. Was ich halt gut kann, ist, glaube ich, oft die Jungs zu verstehen. So, ich habe eigentlich mit jedem Spieler, den ich trainiere, habe ich eine gute Bindung, weil ich auch deren Sprache so ein bisschen versuche mitzusprechen. So, ne? Ich gehe da schon vor jedem Training, spreche ich mit jedem Einzelnen eigentlich nochmal so einen kurz zwei, drei Fragen, so ein bisschen die Stimmung aufheitern, vielleicht auch ein bisschen rauszuhören, so geht es dem gerade gut in der Schule oder zu Hause, passt irgendwas nicht. Das sind, glaube ich, so Sachen, die mich auszeichnen, um die Jungs auch versuchen zu verstehen. Also nicht nur hier Basketball, 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 sondern da gibt es viele andere Themen auch in deren Leben, dass ich natürlich versuche, irgendwie so mit einzubinden, dass die nicht nur auf Basketball irgendwie reduziert werden, sage ich mal, sondern einfach, dass ich denen auch abseits des Feldes so paar Sachen mitgeben kann. Das kostet viel Energie, aber das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, das gehört dazu. Und ansonsten versuche ich immer authentisch zu sein. Alles andere, glaube ich, merken die Jungs mittlerweile, wenn du einfach nicht du selbst bist. Und das versuche ich eigentlich immer zu sein.
Jetzt bist du Trainer, Coach der U15-Nationalmannschaft. Du bist Markenbotschafter des FC Bayern München Basketball. Du bist Experte im Fernsehen, hast zwischenzeitlich auch mal eine Kolumne in der Zeitung geschrieben. Das sind ja drei unterschiedliche Felder, die alle irgendwas mit Basketball zu tun haben. Wo wird es denn in der Zukunft für dich hingehen? Oder wird das am allerliebsten soll das ein Mix bleiben, weil es
Ja.
einfach abwechslungsreich ist?
Ja, diese Frage so, hey, wo siehst du dich in 5 Jahren, die habe ich mir nie gestellt, und ich bin auch froh, wenn sie mir keiner stellt, weil ich kann darauf keine Antworten geben. Insofern ist es auch schwer, diese Frage zu beantworten, aber ich sehe mich im Basketball. Ich liebe alles, was mit Basketball zu tun hat. Basketball hat mir sehr, sehr viel gegeben, gibt mir immer noch viel. Und ich will einfach viel zurückgeben, und in einer gewissen Art und Weise bin ich sehr happy gerade, wie es so läuft. Ich bin beim Coaching, muss aber, dieses Alltägliche, ne? Ich meine, du weißt es selber, Stefan, wie es ist. Du bist nicht Trainer von 17 bis 19 Uhr, sondern du bist Trainer von 24 Stunden. Also, ob das Handy klingelt, du machst dir permanent Gedanken. Und wenn du das tagtäglich hast, das frisst dich schon auf. Und wenn du dann noch ein kleines Kind zu Hause hast, das du dann eigentlich nie siehst, wenn du Trainer bist, das wollte ich mir nicht nehmen, dass ich meinen kleinen Sohnemann beim Aufwachsen helfe und zuschauen kann. Insofern bin ich da ganz happy, nicht tagtäglich in der Halle stehen zu müssen, sondern eben portioniert die Nationalmannschaftslehrgänge machen muss oder machen darf. Das Markenbotschafter-Thema ist gerade so ein Riesenthema, dass man den deutschen Basketball, die Geschichte des deutschen Basketball nicht vergisst. Deswegen versuche ich viel um das Thema Legenden zu bauen. Also zum Beispiel beim Top 4 jetzt in München im Februar werden 40, 50 Legenden nach München kommen, und wir zelebrieren den deutschen Basketball, wir zelebrieren die deutsche Geschichte. Und das sind so die Sachen, die ich mit Herzblut gerne mache, weil ich sie für wichtig empfinde. Insofern fühle ich mich gerade richtig wohl in meiner Haut, und wenn Magenta dein oder was auch immer anfragt und ich was fürs Fernsehen machen darf, zusätzlich umso besser, aber es ist jetzt nicht mein Brot und Butter, wie man so schön sagt.
Und du erlebst ja auch die Zukunft. Ich habe die Bilder eben noch gesehen, wie du auf diesem LED-Glasboden gedribbelt hast. Der SAP-Garden steht vor der Tür. Ist ja auch Basketball ein bisschen ein anderes Thema, aber da entwickelt sich ja auch einiges. Du redest eben von den alten Jungs, die jetzt alle kommen, aber gleichzeitig ist es eine Entwicklung auch nach vorne.
Ja, definitiv. Das war ein Riesen-Experience, mit diesem Boden hier im BMW-Park zu spielen. Das NBA All-Star Game, All-Star Weekend wird auf diesem Boden gespielt. Insofern waren wir da schon auch Pioniere, die das ganze Thema nach vorne gepusht haben. Damals waren ja viele NBA-Teams da, haben sich das angeguckt. Und es ist schon auch spannend, dass sich dann echt so viel noch entwickeln kann in dem Sport. Dieser SAP-Garden, ich gebe da zum Beispiel auch als Markenbotschafter, gebe ich Baustellenführungen für bestimmte Personengruppen. Und also jede zweite Woche mal da zu sein und das zu sehen, wie so eine Halle entsteht. Und das sind ja alles Sachen, die man auch fürs Leben lernt, ne? Also man lernt so viele Leute kennen, so viele Sachen neben dem Basketball auch. Und das darf man dann nie unterschätzen, was man da fürs Leben mitnimmt. Und das sind alles Sachen, die halt auch München auszeichnet, dass die versuchen, auch nicht nur das Basketball, sondern einfach alles nach vorne zu treiben. Und das durch einen Sport, muss man ja sagen. Das ist cool. Und insofern will ich mich pudelwohl, muss ich sagen.
Okay. Du hast jetzt so ein bisschen umschrieben, wie so deine Tätigkeit als Markenbotschafter aussieht. Ich will trotzdem nochmal zurück zum Thema Trainer und Coach. Du arbeitest jetzt im Jugendbereich. Könntest du dir auch vorstellen, im Männerbereich das zu machen?
Grundsätzlich ja, aber solange mir dieser Jugendbereich so viel Spaß macht, würde ich das nicht eintauschen wollen. Also wenn jetzt ein Pro-A-Ligist kommen würde, würde ich mir das natürlich anhören, aber da sehe ich mich aktuell nicht, weil aktuell fühle ich mich in der Rolle sehr, sehr wohl, was da im Jugendbereich passiert. Die hören dir zu, die, weißt du, solange ich das Gefühl habe, ich kann den Jungs helfen und ich habe die Möglichkeit, das zu tun, will ich es auch weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich ist es auch reizvoll, dann mehr über Taktik und andere Sachen zu sprechen, die du im Jugendbereich natürlich nicht so ausgeprägt hast wie im Profibereich. Grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, aber es ist kein Muss nehmen.
Wir sind ja so ein bisschen eingestiegen mit der Nationalmannschaft aufgrund deines Zweitnamens, dass du da der Held warst. Dirk Werner Nowitzki, Olli, mir ist übrigens eingefallen, wie der Zweitname unseres Rekordnationalspielers lautet. Wie lautet er?
Weiß ich nicht mehr.
Oliver. Patrick Oliver Femerling.
Stimmt. So, stimmt. Gut, also, deswegen fand ich ihn auch so sympathisch, genau.
Deswegen fand ich ihn so sympathisch, genau. Nowitzki, Femerling, Arik Babu, Demirel, Roller, Garrett, die waren ja schon eine ganze Zeit lang zusammen in der Nationalmannschaft. Die haben ja den Beginn einer Ära eingeläutet, in die du dann irgendwann eingestiegen bist, als dann jüngerer Spieler, der du dazu kamst. War das wirklich so ein verschworener Haufen? Und wie war es als junger Spieler, da dazu zu kommen? War es schwierig, da reinzukommen? Waren die eine sehr geschlossene Gruppe? Oder haben die Jungs wie dich, die eben ein paar Jahre jünger waren, mit offenen Armen empfangen?
Also, erstens war es eine eingeschworene Truppe, 100%, zu der natürlich ich dazugestoßen bin. Ich kann mich damals erinnern, das war ja 2003 bei der EM. Vor der EM wurde die Entscheidung getroffen, ist es Pascal Roller oder der junge Hamann, der mit nach Finnland fliegt zur EM.
Und, Schweden, EM war in Schweden.
In Schweden, sorry, Schweden.
Ist es fast das Gleiche. Skandinavien, die EM war in Skandinavien.
Genau, im Norden oben. Da war dann oder ist die Entscheidung gefallen durch Coach Stettmann, dass ich damit fahren darf. Ich habe mich von Anfang an wie ein Teil dieser Truppe gefühlt. Und die haben mich auch aufgenommen, weil sie wussten, ey, der Typ, der gehört zu uns, das ist eine ehrliche Haut, der macht mal jeden Scheiß mit, so hat keine Hemmungen vor irgendwas. Insofern war ich da echt mit offenen Armen willkommen und war auch echt sehr, sehr stolz, in so einer Truppe zu spielen. Man liest da viel. Jetzt gibt es ja dieses Magazin Got Next, was ich jedem Basketballfan auf jeden Fall ans Herz lege, weil das unfassbare Geschichten sind, die da wieder aufgelebt werden. Wir haben ja diese Zoom-Talks gehabt mit den ganzen Spielern, die damals dabei waren. Und es war unfassbar, weil es war der gleiche Vibe, nur am Computer, wie damals irgendwie im Bus oder in der Kabine oder in irgendeiner Kneipe. Das sind so viele Bilder wieder aufgepoppt. Und insofern war das schon eine ganz, ganz besondere Zeit, mit diesen Jungs Zeit zu verbringen. Und das war eine prägende Zeit auch. Und das hat mich auch geprägt, so dass man eben als Einheit erfolgreich sein kann, ob man das größte Talent hat oder nicht. Jeder hat da seine Rolle gefunden, jeder hat sich aufgeopfert, jeder hat auch mal eine kleinere Rolle gespielt. Das war alles scheißegal. Wichtig war nur, dass wir als Mannschaft funktionieren. Und dann würde ich getrost behaupten, dass es damals so war.
Genau, ich will jetzt mal werben. Das Heft, was du angesprochen hast, heißt eine Klasse für sich, Team Deutschland 2001 bis 2008. Ich muss dich aber trotzdem diesbezüglich nochmal nach einer Sache fragen. Chris Kamen wurde ja 2008 für das Qualifikationsturnier damals eingebürgert und ihr seid ja dann auch nach Peking gegangen. Und das ist ja schon ein bisschen besonderer Charakter. Ich habe mal gehört über ihn, physisch extrem stabil, psychisch extrem instabil. Und du hast ihn ja mal mit nach Bamberg genommen und dafür ein paar Tage beherbergt. Lass doch aus dieser Zeit ein paar Anekdoten mal ans Tageslicht.
Würde ich alles so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also Chris war natürlich so eine besondere Rolle auch in der Mannschaft. Ne? Wir wussten, dass wir ihn brauchen irgendwie, aber irgendwie war er doch nicht so ein Teil der Mannschaft, weil er so Charakterzüge hatte, die eigentlich nicht zu uns gepasst haben. Aber wir haben ihn natürlich trotzdem versucht, immer zu integrieren. Aber er hat es gehasst, rauszugehen, unter Leute zu gehen, war dann auch nicht beim Feiern dabei und so, ne? Die anderen 11 schon, aber trotzdem war es einer von uns, ne? Keine Frage. Er hat in der Zeit, wo wir dann eben keine Lehrgänge hatten oder Spiele hatten, war bei mir zu Hause in meiner Bude. Ich war dann eines Tages, war ich so in Bamberg ein bisschen unterwegs, dann hat das Telefon geklingelt, meine Nachbarin hat angerufen. Ich so, hä, wieso ruft mich meine Nachbarin an? So, Steffen, irgendwie ist jetzt gerade auf unserem Balkon ein Hubschrauber gelandet, so ein ferngesteuerter Hubschrauber aus deiner Wohnung. Ich so, wie? Und ich so, oh mein Gott, der Chris Kamen wohnt ja bei mir gerade und der ist mit seinem Hubschrauber in der ganzen Straße herumgeflogen und irgendwie ist er dann auf den Nachbarn Balkon gelandet und auf Autos und weiß der Geier was. Also das war schon witzig. Der ist bei mir in der Wohnung gewesen, dann ist er erstmal zum Mediamarkt, hat den halben Mediamarkt aufgekauft mit irgendwelchen Playstations und Hubschraubern und weiß der Geier was. Also das war wie so ein Toys R Us bei mir zu Hause, weil er eben nicht gern rausgegangen ist. Und da hat er sich zu Hause einfach gemütlich gemacht. Also sehr besonderer Charakter, aber auch diese Zeit will ich nicht missen.
Steffen, jetzt haben wir viel über Basketball geredet. Jetzt reden wir mal über den Privatmenschen Steffen Hamann. Du hast es erwähnt, du bist mittlerweile Papa. Hat das dein Leben verändert?
Ja, in einer gewissen Art und Weise tun es, glaube ich, Kinder, weil man eine Riesenverantwortung hat dem Ganzen gegenüber. Ich bin jetzt kein anderer Typ geworden, bin immer noch derselbe Typ, bin natürlich nicht mehr so frei, aber wie wenn man eben keine Kinder hat, ne? Also man geht halt gerne schon mal abends raus oder geht essen mit seiner Frau, das ist gerade alles ein bisschen schwierig, aber das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit mit dem Kleinen.
Hat er einen zweiten Vornamen?
Ja, Jacob.
Okay.
Ja, Sam Jakob, Jacob Hamann heißt er. Also nicht angepasst an Ewald, sondern sehr, sehr modern.
Aber sein Taufpate heißt jetzt nicht Jacob.
Nee, das hat eine andere familiäre Geschichte, aber okay. Das ist nicht sein Taufpate. Ja. Okay. Verändern tut sich da sicherlich was, wenn man einen kleinen Sohnemann hat, wenn man verheiratet ist. Aber ich würde schon sagen, dass ich der gleiche lockere Typ immer noch bin wie damals.
Was hört der gleiche lockere Typ für Musik? Immer noch die gleiche Musik wie damals?
Pepper Woods oder wie heißt es da?
Das hörst du.
Und Backe Kuchen. Nee, also Musik war ich nie so versteift. Ich bin da komplett frei. Ich höre gern. Mittlerweile muss ich sagen, vielleicht hat sich das echt geändert. Bayern 1 im Auto.
Bayern 1 ist mehr so ein bisschen traditional Rock und Pop oder
Also
was?
Oldies,
Oldies.
Klassiker aus allen Jahrzehnten. Aber manchmal habe ich auch die Phase, da brauche ich meinen Hip-Hop, ne? Je nach Laune tatsächlich. Ja, ich habe da keinen richtigen Musikgeschmack in dem Sinn.
Liest du? Gehst du gerne ins Kino?
Boah, im Kino schlafe ich immer ein, bin ein ganz schlechter Fernsehgucker. Also mit meiner Frau einen Film zu gucken, wenn ich 20 Minuten dann noch dabei bin, ist schon immer ganz gut. War nie ein großer Kinogänger. Lesen ja, aber mittlerweile mit dem Kleinen ist auch nicht viel Zeit zum Lesen. Früher war ich oft gerne an der, oder wir sind immer noch sehr gerne an der Natur. Früher habe ich gerne geangelt. Das bleibt jetzt auch so ein bisschen auf der Strecke gerade. Aber habe einen VW-Bus, so Camping und so, ne? Das ist unser Ding. Im
Okay.
Sommer, da fahren wir schon. Also Natur, Natur pur, sagen wir mal so.
Wann warst du zum letzten Mal in Rattelsdorf?
Nicht so lange her, vor 3 Wochen, glaube ich, oder 2 Wochen, weil wir hatten, aufgepasst, eine Ü40-Meisterschaft in Breitengüßbach. Da war ich mit dem FC Bayern vertreten und Breitengüßbach-Rattelsdorf, ne, ist nicht weit. Insofern, ich bin sehr heimatverbunden, bin schon oft zu Hause. Ja.
Wie ist es denn ausgegangen?
Wir haben uns qualifiziert für die deutsche Meisterschaft. Das war unser großes Ziel. Jan Jagler hat leider nicht mitgespielt, aber den brauchen wir für die Deutsche, wenn wir den Titel holen wollen.
Hat Desmond mitgespielt?
Nee, der hat sich nicht einmal für die Ü35 oder Ü40 geopfert. Geschuldet natürlich auch dem Spielplan der ersten Mannschaft. Und ich glaube, der Körper ist auch nicht mehr der frischeste.
Marco, nehme ich an, spielt auch nicht mit.
Nee, Marco. Marco auch nicht. Vielleicht gewinnen wir den irgendwann mal für die Ü50 oder so. Mal schauen.
Okay.
Es darf ja nie etwas Lokulisches fehlen in unserem Podcast. Was ist denn die Spezialität in Rattelsdorf, was die Küche betrifft?
Boah. Die Mama hat immer gut gekocht, damals halt immer nach dem Training viel Nudeln, ne? Aber was ich immer lobe, ist den Sauerbraten. Ich weiß nicht, kennt ihr Sauerbraten? Den
Natürlich.
Sauerbraten von der Oma. Der Sauerbraten von der Oma, ich habe den ein, zwei Mal woanders probiert, so. Das kommt einfach nicht an die Oma ran, so. Das ist schon legendär, der Sauerbraten von der Oma.
Brauchen wir das Rezept, weil wir überlegen ja noch tatsächlich mal Rezepte aller Basketballspieler zu veröffentlichen.
Ich glaube, das war schon immer Freelance, du, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, meine Oma hat da nie so ein Rezeptbuch oder irgendwas aufgeschrieben. Das ist halt ihr Leben gewesen, ne? So gut für den Opa zu kochen.
Ja.
So, jetzt kommen wir zum Ende und da gehen wir auch wieder an den Anfang zurück. Olli, du wolltest wissen, fränkischer Wein oder doch eher Bier?
Ja, ich bin schon eher, also ich bin eher der Biertrinker. Ich glaube, Bamberg, die Bierregion. Aber so gegen ein Glas Wein spricht auch nichts. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher zu einem feinen Bier ja,
Aber bitte kein
hinnehmen.
Rauchbier oder trinkst du auch Rauchbier?
Genau, das wäre jetzt der Anhang gewesen, aber es muss jetzt kein Rauchbier sein.
Danke, danke.
Also es ist schon echt tough. Man sagt immer, nach dem dritten schmeckt, aber nach dem
So weit bin
dritten
ich nie
Mal was
gekommen.
schmeckt alles. Also.
Ja, das
So
stimmt.
weit bin ich nie gekommen bis zum dritten.
Ja. Ich habe es auch echt oft probiert, Stefan. Und ich habe es. Ja.
In diesem Sinne, vielleicht probieren wir das mal irgendwann mal zusammen, aber ich glaube, ne, besser nicht. Ne?
Nee.
Keine gute Vision.
Nee, muss nicht sein.
Muss nicht sein. Steffen, dann bleib weiter beim Bier in München. Das gibt es ja auch was Leckeres, glaube ich, da in der Nähe. Ne?
Ja,
Kann
findet
man
man schon was.
sagen. Pass auf dich auf. Wir verfolgen das, ob du vielleicht irgendwann mal BBL-Trainer bist. Vielleicht heißt die SAP Garden auch irgendwann mal Hammann Arena. Wir wissen es nicht. Vielleicht hast du mal Glasboden bei dir in der Wohnung. Wir verfolgen dich mal so, was du da
Oh,
so.
lass uns alle gesund bleiben, damit es uns allen geholfen.
Ja,
Guter
genau.
Hinweis. Guter Hinweis. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Wie gesagt,
Vielen
bleib
Dank,
gesund.
Olli. Vielen
Grüße an
Dank,
die Familie.
Stefan. Dankeschön.
Vielen Dank, Steffen.
Bleib sauber.
Lass dir
Ciao.
gut gehen.
Machen
Ciao.
wir. Ciao.
Das war Talking Basketball mit Steffen Ewald, Hermann und Stefan Koch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.